Schön, dass ihr gekommen seid, erneut. Ich bin daran, euch in dieser Einheit 6, ist die sechste Einheit seit vor 2 Jahren, euch zu zeigen, wie ich mit Bibeltexten oder an Bibeltexte herangehe. In der Fachsprache nennt man das die Hermeneutik. Es geht einfach darum, die Auslegungsprinzipien der Bibel besser kennenzulernen. Und heute ist der Schwerpunkt, einen thematischen Fokus auf einen Text zu legen, und ich habe den Philipperbrief vor mir, und ich möchte in diesem zweiten Teil etwas sagen zum Thema Wachsen durch Spannungen und Konflikte und dann nochmals auf die Christologie, die Lehre über Christus, zurückkommen in diesem Zusammenhang. Bevor ich das tue, ich mache hier keine Predigt. Wenn ich predige normalerweise, dann ist es ganz strukturiert mit erstens, zweitens, drittens, viertens oder so und mit einer These, eine Frage, und die dann beantwortet wird, und am Schluss gibt es 3 bis 4 Anwendungen bei mir. Das ist alles durchstrukturiert. Aber hier bin ich in einem anderen Modus. Ich ringe selber mit diesem Text und führe euch wie laut mit meinen Gedanken durch diesen Text, um euch anzureizen, das selber weiter zu verfolgen. Meine Frau sagt, wenn man Haniel nicht in diesem Modus nicht kennt, dann denkt man manchmal, wo führst du uns überall durch, bis sie verstanden hat. Sie hat mir einmal gesagt, ich bin so hungrig zurückgegangen nachher, dass ich den Text las, habe ich Volltreffer gesagt, genau in diesem Modus, so habe ich es auch beabsichtigt. Wenn es mehr interessiert, wer mehr davon hören möchte, ich habe in Eidlingen, bei Stuttgart, in den letzten 8 Jahren über 90 Einheiten gehalten, alle auf meiner Soundcloud unter Eidlinger Vorlesung, kann meinen Namen plus Eidlinger Vorlesungen eingeben, oder auch die Vogelflüge, die Serge unter anderem auch auf Spotify verfügbar gemacht hat. In den Vogelflügen gehe ich durch jedes Bibelbuch in circa einer Stunde, ich habe das für meine Söhne aufgenommen, und zwar in meinem Alltag, oft über Mittagspausen, irgendwo draußen, es hat oft Nebengeräusche, weil ich eben überzeugt bin, Gottes Wort spricht im Alltag zu mir. Ich habe keine Zeit, um ins Studio zu gehen. Ich arbeite Vollzeit, habe eine Großfamilie und noch viele Dinge daneben. Vogelflüge, wenn das mehr interessiert, durch die ganze Bibel mit mir zu fliegen, eben circa eine Stunde zu jedem Bibelbuch, eine Predigt über das Alte, eine über das Neue Testament und eine auch über die ganze Bibel gehören auch dazu. Nun zurück zum biblischen Text. Und zwar geht es darum, euch zu zeigen, wie man mit einem thematischen Fokus einen biblischen Text lesen kann. Und das, was ich hier mit dem Philipperbrief mache, das lässt sich auf die genau gleiche Art mit allen Paulusbriefen machen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe während 6 Monaten jede Woche einmal die Paulusbriefe mindestens einmal durchgehört. Das heißt ungefähr 25 Mal mindestens. Oftmals, wenn ich einen Text morgens früh höre, vor meiner Arbeit, zwischen 6 und 7 Uhr, dann muss ich ungefähr 10 Mal auf die -30-Sekunden-Taste drücken, um das nochmals zu hören, weil ich es nicht gerade am 1., 2., 3., 4., 5. Mal, sondern das muss ich auch mir oftmals aneignen. Aber ich habe euch vorher gesagt, Gott verheißt, der dreieinige Gott verheißt, durch diesen Text zu mir zu sprechen. Und ich stehe in einer Antwortbeziehung zu diesem Text, entweder in Gehorsam oder in Rebellion, und in diesem Vertrauen, es gibt mir auch diese Hartnäckigkeit, mich in diesen Text auch hineinzubegeben, unter ihn zu stellen und auch mit ihm zu ringen. Nun, wenn man den Philipperbrief liest, dann kommt noch eine andere Tonalität auf. Wenn ihr mit mir mal mitspringt, taucht schon im 1. Kapitel, tauchen einige Misstöne auf. In 1 Vers 15 spricht Paulus in seiner Gefangenschaft in Rom, nachdem er gesagt hatte, dass er unbeabsichtigt eigentlich in römischer Gefangenschaft ist und dass Gott ihm dadurch neue Türen an Orte öffnet, die er sonst nie gehabt hätte, nämlich in der kaiserlichen Kaserne. Bei den Elitetruppen des Kaisers hat er Eingang, und er grüßt ja auch, am Schluss richtet er Grüße aus von Angehörigen dieser Elitetruppen. Da kommt noch ein anderer Ton hinein. 1 Vers 15 sagt er, dass er Konkurrenten hat, die Christus verkündigen aus Neid und Streitsucht. Und er sagt, sie unterscheiden sich von anderen, die eine gute Gesinnung haben. Und in Vers 16 wiederholt er nochmals, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter. Wir sehen nun dieses Motiv, des Neids, der Streitsucht und der Selbstsucht und des sich in den Vordergrund stellen Wollens als thematischen roten Faden durch diesen gesamten Philipperbrief. Wenn ihr mal mit mir lest, am Anfang von Kapitel 2 taucht es wieder auf. Wenn er die Philippa-Gemeinde anspricht, und wir haben vorher gesehen, Philippi war eine reiche Handelsstadt, es waren vor allem römische Soldaten in Rente, die sehr begütert waren und sie hatten wahrscheinlich sehr viel Geld zur Verfügung, sie waren gut situierte, eher von der oberen Schicht und sie hatten auch viele Privilegien als Reichsbürger, als römische Bürger in dieser Stadt. Und jetzt schreibt er dieser Gemeinde in 2 Vers 3, jetzt kommt das Wort wieder, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Da sehen wir, dass er etwas adressiert, was wohl innerhalb der Gemeinde, aber auch innerhalb dieser Stadt wohl ein Thema gewesen sein musste, nämlich etwas aus Selbstsucht zu tun. Es ist ein interessantes Wort im Deutschen, Selbstsucht. Also es ist eine Fokussierung auf sich selbst, die einen suchtartigen Charakter annimmt. Und in Vers 4 fügt er dann noch hinzu, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Also Paulus adressiert so etwas, was ich sage, das ist total anschlussfähig für uns in der Schweiz oder auch in Deutschland, für uns im immer noch reichen Westen. Ich glaube, dass wir uns dermaßen stark daran gewöhnt haben durch diese kulturellen Imperative, diese Aufforderungen, vor allem durch die bewegten Bilder über YouTube und all diese Clips, die wir uns regelmäßig reinziehen. Untergründig wird uns ständig suggeriert, schaut er gut, 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 schaut er gut. Die ganze Zeit, hunderte, tausende von Malen spült es in unsere Köpfe, nicht nur als rationale Botschaft, sondern als schau gut zu dir, schau gut zu dir. Wenn ihr wüsstet, wie oft meine Frau dies gehört hat, immer wieder gesagt, Großfamilienmutter, 100 Stunden Wochen, über viele Jahre, 20 Jahre am Stück, 100 Stunden Wochen, immer wieder, aber du musst gut auf dich schauen, du musst gut auf dich aufpassen, tu dir mal was Gutes. Die ganze Zeit diese Botschaft, pausenlos, dann ist es wahrscheinlich eine ähnliche Botschaft in heutiger Form, wie sie damals auch in Philippi war. Der Garten war schön gemacht, nach wie vor, das Geld war vorhanden, die Rente gesichert. Und was war dann die Problematik? Dass sich die Leute beginnen, um sich selber zu kreisen. Und ihr wisst es selbst, ich muss es auch im Business niemandem sagen, wer um sich selbst kreist, erfährt einen Sinnverlust und wird ziemlich ungenießbar. Vielfach fragen sich die Menschen, die in den Westen kommen, andere Menschen, du gehörst dazu, du bist in den Westen gekommen. Es ist nicht so viel Dankbarkeit und Freude da eigentlich, wenn man das vergleichen würde mit dem Lebensniveau. Irgendwie scheint das nicht zu korrelieren, scheint nicht miteinander zusammenzuhängen. Und genau das sagte Paulus auch damals den Philippern. Er sagt, irgendwo hat sich bei euch eine Mentalität festgesetzt, wo jeder auf das Seine schaut und die Dinge aus Selbstsucht herausgetan werden. Es taucht nochmals auf, interessanterweise stellt Paulus dann im zweiten Kapitel ab Vers 19 bis Vers 30, lest das mal ruhig für euch durch, zwei seiner wichtigsten Mitarbeiter vor, nämlich Timotheus, den sie kannten, und auch Epaphroditus, den sie kannten. Und bei beiden stellt er Charaktermerkmale heraus, die dieser Selbstsucht genau entgegenstehen. Schauen wir mal an, zum Beispiel 2 Vers 20. Er sagt von Timotheus, ich habe sonst niemand von gleicher, und jetzt kommt das Wort wieder vor, Gesinnung. Das ist interessant, diese Gesinnung kam schon vorher vor. Es geht um die Gesinnung. Es geht, wie ich im Business jeweils sage, inside out. Es geht um mein Herz, es geht um meine Haltung, es geht um meine Gesinnung. Die Problematik sind nicht die Umstände, mehr oder weniger zu haben, sondern die Problematik steckt in mir drin. Und wenn er diese Gesinnung anspricht bei Timotheus, sagt er, ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung. Und jetzt kommt's, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Habt ihr schon mal einen Menschen erlebt, der sich redlich um euer Anliegen kümmert, sobald ihr ihn kennenlernt. Ich habe einige unter euch getroffen, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich sehr wohl bei Menschen, die natürlicherweise, nein, eben nicht natürlicherweise, sondern durch den Geist Gottes so verändert werden, dass sie sich um das Anliegen von anderen kümmern. Das ist eine ganz andere Botschaft, als das, was uns eingehämmert wird. Schau dir gut, schau gut zu dir, tu dir was Gutes, gönn dir was. Das ist die Konsumbotschaft, die uns Sinn beraubt, uns selbstsüchtig macht und uns ungenießbar macht. Wenn ihr durch ein schwieriges Wegstück eures Lebens gehen würdet, wen hättet ihr lieber? Jemanden, der getrimmt worden ist, über Jahrzehnte sich selber gut zu schauen, sich immer gut zu schauen, der ist genau in den schwierigsten Momenten eures Lebens nie da. Der ist immer weg. Aber jemand, der wie Timotheus eine Gesinnung hat, redlich für die Anliegen des anderen zu sorgen, das sind die angenehmsten Weggenossen. Den möchtet ihr dabei haben, also ich auf jeden Fall wohl. Und Paulus setzt dann den Kontrast zur Philipper-Gemeinde in Vers 21 und begründet das so. Denn sie suchen alle das ihre, und jetzt kommt's, nicht das, was Christi Jesu ist. Also ständig wieder dieser Fokus auf Christus. Er sagt, sie suchen alle das ihre, aber nicht das, was Christi Jesu ist. Also die Alternative, das ihre zu suchen, ist das zu suchen, was Jesus Christus ist, aber im vorigen Vers steht doch eure Anliegen. Und jetzt kommt es genau, das ist deckungsgleich. Paulus, als er das erste Mal Jesus begegnete, kriegte die Frage gestellt, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich, Jesus Christus. Hä? Aber Saul verfolgte doch Menschen. Jesus identifizierte sich mit seiner verfolgten Gemeinde. Er sagte, was verfolgst du? Mich. Und jetzt merken wir, aha, mittlerweile ist Paulus umgekehrt worden durch die Wiedergeburt. Er ist von diesem Pferd gefallen, hat sein Augenlicht verloren, gemerkt, dass er selber unmöglich zu dieser Erkenntnis durchdringen kann, sondern dass sie ihm geschenkt wird durch die Wiedergeburt. Und Paulus ist zu einem Sklaven von Jesus Christus geworden. So beginnt er diesen Brief. Und als Sklave von Jesus Christus sagt er, wenn ich das Anliegen der anderen suche, suche ich gleichzeitig das von Christus. Das ist deckungsgleich. Das ist, weil wir in Christus sind. Ungewohnt zu denken. Christus identifiziert sich mit den Seinen. Und Menschen, die in Christus sind, werden so verändert, dass sie sich beginnen, mit Christus so zu identifizieren, dass sie für das Anliegen der anderen eintreten. Das ist die Veränderung, die mit ihnen geschieht. Und Paulus stellt Timotheus als solchen Menschen vor. Und schaut mal noch bei Epaphroditus ab Vers 25, da sagt er von ihm, ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, und jetzt müsst ihr gut genau lesen, er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Also worüber war er jetzt genau bekümmert? Er war bekümmert darüber, dass sie gehört hatten, dass er krank sei, und hat sich darüber bekümmert, dass sie sich nun Sorgen um ihn machen. Das ist genau die Umkehr. Kennt ihr das Stück Le Malade Imaginaire? Der eingebildete Kranke heißt es auf Deutsch. Es gibt Menschen, die ganze Zeit durch Boboli und Wehleidig, also das ist auf Schweizerdeutsch so, für jede kleine Sache auf sich aufmerksam machen wollen. Es geht eigentlich immer darum, zu zeigen, mir fehlt etwas, gib mir etwas, gib mir etwas. Das sind ganz unangenehme Zeitgenossen, weil sie die ganze Zeit etwas kompensieren müssen. Und das wird immer größer, man hat das Gefühl, mit solchen Menschen zusammen zu sein, ist immer mehr, das Defizit wird je länger, je größer. Sie sagen immer, schau gut zu mir, mir geht's nicht gut. Le malade imaginaire, da steckt was anderes dahinter. Und Epaphroditus war genau das Umgekehrte. Er war bekümmert, dass sie gehört hatten, sich Sorgen machen, dass er todkrank war. Nun kann man sagen, ja, was ist denn das für eine Haltung? Ist das nicht eine Haltung von einer Opferbereitschaft, die irgendwie sich selbst so dermaßen ich kann es schlecht ausdrücken, sie über sich selber hinweggeht. Na, ich kenne auch solche Menschen, die über sich selber hinweggehen und in diesem Trieb, anderen zu helfen, eigentlich das für sich selbst machen. Wisst ihr, was ich meine? Sie dieses Helfersyndrom haben, ganz stark, die ganze Zeit anderen helfen. Wie erkennt man den Unterschied zwischen einem Epaphroditus, der bekümmert ist, dass die anderen gehört hatten, dass er todkrank war, und einem Menschen, der das Helfersyndrom hat? Ich meine, keine Menschen, die mit einem Helfersyndrom, die erkennst du sehr gut daran, dass sie sich selber nicht dienen lassen können. Wer sich nicht dienen lassen kann, kann auch nicht anderen dienen. Wer sich nicht von Christus dienen lassen kann, kann auch nicht anderen dienen. Oftmals haben Menschen mit einem Helfersyndrom genau dieses Problem, sie können sich nicht von anderen dienen lassen, das geht unter ihre Würde. Das ist ein großer Unterschied zu Epaphroditus, der eine ganz andere Gesinnung hat. Wiederum geht es um die Gesinnung, nämlich, er war todkrank, Vers 27, Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich, weil Paulus hätte sonst einen Mitarbeiter verloren. Und er hat das als gnädig von Gott angenommen, dass er nicht eine Betrübnis um die andere hätte, zu all dem, was er sonst schon zu ertragen hatte. Und Paulus sagt dann, wenn er jetzt zu euch kommt, dieser Epaphroditus, so nehmt ihn nun auf im Herrn. Im Herrn. Ich hoffe, wenn euch nur etwas bleibt, wenn ihr künftig die Briefe lest, dass ihr nicht mehr über diese kleinen Dinge wegliest, in Christus Jesus. Im Herrn. Wir sind in ihm. Unsere Identität ist in ihm. Nehmt ihn auf in Herrn. Sergei, du hast vorher gesagt, freut euch alle Zeit im Herrn. Also, er sagt ihnen, wenn nun so jemand zu euch kommt, liebe Philipper oder liebe Schweizer oder wer es auch immer ist, ich glaube, dass der Text spricht uns ganz konkret an, dann nehmt ihn auf im Herrn, Nachsatz, mit aller Freude. Und in Vers 30 steht nochmals, er doppelt nochmals nach, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nachgekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Also das ist eine Gesinnung, die total gegenkulturell ist. Und schaut, das kann ich niemandem vermitteln, so zu werden. Ich kann jetzt nicht sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, solche schöne Ratgeberliteratur und irgendwann wirst du so. Sondern es ist genau das, was ich jeden Tag bete. Und wenn ich in solche Texte gehe, mit diesen Texten ringe und merke, Haniel, wenn du das hier liest, das ist ein gewaltiges Stück Arbeit, um mich in diese Richtung zu verändern. Ich bin noch nicht an diesem Punkt. Oder nicht an diesem Punkt. Jesus, du weißt auch, ich tue mich schwer, nicht diese kulturelle Botschaft, schau dir gut, schau auf dich, mach was dir. Nein, sondern in diese, Timothy Keller nennt es ganz, hat ein super Büchlein geschrieben, The Freedom of Self-Forgetfulness, die Freiheit der Selbstvergessenheit. Aber nicht eine Selbstvergessenheit, die in einem Helfersyndrom abirrt, das ich wiederum nicht dienen lassen kann. Nein, das ist nicht gemeint, sondern eines Menschen, der in Jesus Christus lebt und in ihm sich freuen kann und andere annimmt. Und nun sehen wir, dass dieses Thema der Spannungen und der Konflikte sich erst richtig zu entfalten beginnt. Schlagen wir mal noch viertes Kapitel auf, um euch noch etwas weiter in dieses Thema hineinzuführen. 4 Vers 1. Darum, meine geliebten ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und dann kommt eine Ermahnung an zwei Damen, zwei Frauen in dieser Gemeinde. Ich ermahne Euodia und Syntyche, eines Sinnes, wieder haben wir diesen Sinn, diese Gesinnung zu sein. Und was kommt jetzt dazu? Im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Da spricht er zwei Frauen an, wo er sagt, die sind nicht eines Sinnes im Herrn. Und nun merken wir, eigentlich ist dieser Philipperbrief total erfreut. Geht man mit mir zurück an den Anfang des Philipperbriefs. Da sagt Paulus, er dankt für diese Gemeinde wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Er sagt eigentlich, ihr seid meine besten Partner im Kampf für die Evangeliumsverkündigung. Das wiederholt er im vierten Kapitel, ich springe jetzt etwas, um euch einfach diesen Brief zu zeigen, das ist höchst spannend. Viertes Kapitel sagt er, Kapitel 4, Vers 15, ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat in Geben und Nehmen als ihr allein. Sie waren die einzigen, die von Anfang an, seit Paulus in Philippi gewesen war, auf der zweiten Missionsreise, teilten sie dieses Anliegen, dieses Evangelium von Christus weiterzugeben. Und sie zeigten diese Art von der Gemeinschaft auch tätig, dadurch, dass sie Paulus finanziell unterstützten, als einzige Gemeinde. Und nun sagte er, an diese Gemeinde, die wirklich aktiv dabei war, und er bezeichnet sie als Partner für das Evangelium, als First Partner eigentlich, als besten Partner von Anfang an. Er sagt dann auch noch in Vers 16, auch nach Thessalonich kommt, habt ihr mir einmal, sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Also er hat ihnen wie gesagt, ihr habt es immer wieder, Gott hat es euch aufs Herz gelegt, euch mich genau zur richtigen Zeit zu unterstützen. Und er sagt, das sind gute Anfänge. Super, ihr habt an mich gedacht. Was ist denn genau das? Es ist eben nicht das Seine suchen, sondern an andere denken. Also er hat ihre guten Ansätze sehr wohl gesehen und anerkannt. Und jetzt sagt er, Philipper, ihr steht in einer großen Gefahr. Und nun kommt jetzt diese Botschaft. Er sagt, wenn ihr beginnt, diese kulturelle Botschaft einer begüterten, reichen Handelsstadt euch zu eigen zu machen und euch nur noch um euch selbst zu drehen, dann droht euch genau diese Partnerschaft abhanden zu kommen. Und ist es nicht genau dasselbe mit uns heute im Westen? Durch unsere Fokussierung auf uns selbst und unsere eigenen Dinge, und Paulus bezeichnet es als Selbstsucht, als Eigennutz, stehen wir in der Gefahr, die wichtigste Partnerschaft, ich habe das im ersten Vortrag ausgeführt, die langfristige Optik aus den Augen zu verlieren und uns doch nur noch auf den nächsten Urlaub, die nächste Beförderung oder was es auch immer ist, zu fokussieren, anstatt auf die lange Frist. Und Paulus sagt, in diesen was nachher, wenn sie das weiter pflegten, würden diese Spannungen zunehmen. Und er führt diese Spannungen zwischen diesen beiden Frauen und er spielt ja immer wieder darauf an, auf diese Neid- und Streitsucht, offenbar auch unter verschiedenen Dienern, die sogar das Evangelium verkündigten aus unlauteren Absichten. Er sagte, passt auf, wenn das weitergeht in eurer Gemeinde, dann beginnt es, euch auseinanderzutreiben. Auch wenn ihr das beste Anliegen habt. Ihr beginnt euch zu entzweien. Es kam sogar noch etwas dazu. Er sagt, ihr habt noch eine andere Gruppe unter euch. Ihr habt nicht nur die Brüder und Schwestern, die eigentlich für das Evangelium kämpfen, aber durch diesen verschobenen Fokus in Gefahr geraten, sich nicht mehr auf das Wichtigste zu konzentrieren, sondern 3 Vers 17, es gibt noch andere, die euch bedrohen. Nämlich diejenigen, Vers 18, 3 Vers 18, viele wandeln, wie ich es euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Also da gab es noch andere Menschen, es gab solche, die sich eigentlich willig der Verkündigung des Evangeliums hingegeben haben und die von Anfang auch Paulus sehr gezielt unterstützten. Aber Paulus sah die Gefahr, dass diese Gemeinde durch diesen verschobenen Fokus auf sich selbst zu schauen und sich selber gut zu schauen, in Gefahr gerät, ihren Auftrag aus den Augen zu verlieren und auch gegeneinander in Spannungen und Konflikten zunahm. Und schaut jetzt, wenn wir einfach kommen und von außen irgendein Konfliktverbesserung, ein Selbstverbesserungsprogramm und ein Konfliktmanagement-Seminar durchführen, dann haben wir genau diesen Grund, diese Ursache, nämlich dieser verschobene Fokus, haben wir nicht adressiert. Habt ihr schon mal überlegt, dass unsere Spannungen und Konflikte damit zusammenhängen könnten, dass wir einen verschobenen Fokus haben? Viele Konflikte, Rollenkonflikte und auch Konflikte um drehen sich um das, was wir haben und das, was wir erreichen wollen. Und Paulus adressiert die Konflikte auf der tieferen Ebene und sagt, eigentlich ist es deshalb, weil ihr den Fokus und die Priorität auf euch selber habt. Und dadurch geht ihr eures Auftrags verlustig. Und dann kommt noch dazu, was in 3 Vers 18 steht. Ja, es gibt andere, die sind nicht mal aus guter Absicht oder mit schlechter Absicht die gute Botschaft zu verkündigen, sondern die sind Feinde des Kreuzes. Man weiß nicht genau, ob sie in die Gemeinde hineingekommen sind. Wahrscheinlich, nach 3 Vers 1 und folgende, waren es jüdische Lehrer, die in die Gemeinde in Philippi gekommen sind und eine neue Art von Moralvorstellung, also irgendwas mit Vegetarier und Flugscham und so, also einfach sowas, als wäre es heute da in Gemeinden hineingebracht haben. Aber er sagt, ja, die sind die Feinde des Kreuzes. Die müsst ihr klar identifizieren. Und Paulus spricht sehr scharf. Er sagt, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Die kann der klar identifizieren. Aber Paulus sagt, Achtung, es gibt noch eine andere Gefahr. Es gibt nicht nur diejenigen, die die Vegetarier und die Flugscham und all dieses politisch korrekte Zeugs lehren, sondern es gibt in eurer Gemeinde noch eine viel unmittelbare Gefahr, dass ihr nämlich, wenn ihr nur auf euch selbst konzentriert, dass ihr den Auftrag aus den Augen verliert, euren Schwerpunkt verschiebt und vor allem am Schluss in Spannungen und Konflikten enden werdet. Habt ihr das schon mal so angeschaut? Die Spannungen und die Konflikte, die in unseren Familien sind, die Spannungen und die Konflikte, die in unseren Gemeinden sind, vielleicht die viel untergründigen Sachen, die Neid und die Missgunst. Und dann gewinnt dieser Brief, dieser Philipperbrief, einen ganz anderen Fokus. Paulus, und damit komme ich auf den zentralen Abschnitt und zurück auf Paulus und Christus im Philipperbrief. Paulus möchte uns ja zu Christus führen. Er ist ein Sklave von Jesus Christus und er schreibt an die Heiligen in Christus Jesus. Und er wünscht ihnen die Gnade und den Frieden vom Herrn Jesus Christus, Briefanfang. Und er sagt in 2 Vers 5, in Kapitel 2 Vers 5, und ich glaube, dass wir das erst dann richtig verstehen. Wir lesen diese Verse vergleichsweise oft, aber so gewinnen sie wie einen neuen Zusammenhang. Ihr sollt so, und jetzt kommt dieses Wort wieder, gesinnt sein, Aufforderung, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, von seiner Position her, als wahrer Gott, ewiger Sohn Gottes, und gleichzeitig entäußerte er sich selbst, Vers 7, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Ich habe diesen Abschnitt sehr oft in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, gehört. Aber ich habe ihn immer isoliert gehört. Ich habe ihn nie aus diesem Blickfeld angeschaut von Spannungen und Konflikten, die daher rühren, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. Und Paulus stellt eigentlich den gesamten Abschnitt, die berühmteste christologische Hymne. Einige Theologen vermuten, dass das ein Gemeindelied war in den ersten Jahrhunderten. Stellt er in den Kontext, in den Zusammenhang von Spannungen, Konflikten. Habt ihr das schon mal so angeschaut? Lest den Philipperbrief mal auf das Thema Konflikte und Spannungen. Dann gewinnt auch die ganze Christologie, wie es im zweiten Kapitel ist, eine ganz neue Dynamik. Der Name insofern, dass er sagt, ihr sollt so gesinnt sein, wie er gesinnt war. Und da muss ich wieder sagen, Moment, Daniel, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich bin weit davon entfernt und immer noch sehr stark mit diesem Denken verhaftet. Ich muss vor allem mir schauen, ich muss vor allem auf mich blicken. Ich bin noch weiterhin verhaftet. Ich merke, ich bin kulturell nicht von Philippi, sondern von Zürich sehr geprägt. Einer der reichsten Städte der Welt. Und dieser kulturelle Sog, diese Luft, die ich eingeatmet habe, hat mir sehr geschadet. Und es wird einen lebenslangen Prozess brauchen, um den Haniel durch hartes Training, aber freudiges Training, in die Richtung zu verwandeln, wie Paulus es sagt in Kapitel 4. Kennt ihr die Verse? In Kapitel 4, Vers 12. Ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ah genau, er sagt, ihr Deutschen und ihr Schweizer, euch wird man daran erkennen, ob ihr über die Gaspreise, die jetzt steigen, welche Reaktion ihr darauf zeigt. Das wird euer Herz zeigen, worauf ihr euer Vertrauen setzt. Und es wird eine Herausforderung sein, wenn ich es richtig einschätze, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, genau das neu zu verstehen, dass wir Christus brauchen, der uns verwandelt in dieser Freude, dass wir eben in einer anderen Haltung in unseren Gemeinden, in unseren Familien auf diese kommenden Herausforderungen reagieren. Wir stehen an einem Punkt, ich bin kein guter Prognostiker, ich weiß nicht, wie stark die Preise dann wirklich steigen. Aber nur schon, dass wir uns schon darüber beschweren, dass sie so stark steigen werden, zeigt doch unser Herz auf. Wir haben einen total verschobenen nach Philippa. Wenn ich Philippa auf mich anwende, Christologie in Philippa, dass ich sage, Daniel, du stehst schief da. Ich bin nicht da. Ihr sollt so gesinnt sein. Ja, aber wie geschieht denn das? Soll ich jetzt Trübsal blasen? Nein, Paulus sagt ganz klar, im vierten Kapitel sagt er ganz klar, im Kapitel 4, Vers 8, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid ihr bedacht. Ja genau, ihr Deutschen, wenn jetzt der Winter kommt und die Gaspreise steigen, wird man euch Christen daran erkennen, auf was ihr euch jetzt fokussiert? Woran denkt ihr jetzt? Von was redet euer Herz die ganze Zeit? Woran denkt ihr, wenn ihr morgens aufwacht und abends ins Bett geht? Worauf seid ihr wirklich gerichtet? Und ich glaube, die Konflikte, die wir haben, sind dann nur Folge davon, weil sie unser Herz zeigen, dass schon vorher einen falschen Fokus hat. Das meint Paulus mit Philippa und er sagt, schaut auf Christus und freut euch, 4 Vers 4, im Herrn, dann wenn die Gaspreise wieder sinken und die Ölpreise. Nein, freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es gerade nochmals, freut euch, 4 Vers 4. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. 4 Vers 6, ihr Deutschen und ihr Schweizer, sorgt euch um nichts, sondern, was sollen wir tun? In allem lasst durch Gebeten flehen mit Dank eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist die Botschaft des Philipperbriefes und das Modell, the role model, das Rollenmodell ist Christus, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein und gleichzeitig Knechtsgestalt, Sklavengestalt angenommen hat. Und nochmals, ich von mir aus, ich kann das beste Selbstverbesserungsprogramm aufziehen, ich kann das nicht. Ich bin tagtäglich von Jesus abhängig. Und mit Zittern sage ich mit 47 so langsam, Jesus, ja, ich möchte, aber ich fürchte mich davor, was mit mir alles noch passieren wird. Aber Furcht ist das Falsche. Paulus sagt, freut euch. Und Paulus sagt selber vor, selbst wenn ich in einer Situation bin, die ich mir ganz anders vorgestellt habe, wir kommen zum Anfang zurück. Paulus hatte sich vorgestellt, er kommt dann nach Rom, kann diese strategisch wichtige Gemeinde gut unterrichten und dann geht er weiter nach Spanien und so. Ja, ja, ist dann schon nach Rom gekommen, aber vielleicht in einem leicht anderen Setting, als er es sich vorstellte. Als er in Rom angekommen war, Apostelgeschichte 28, hatte er Hungersnot, Sturm, hat alles verloren, hat den Widerstand gehabt auf dem Schiff und es steht, dass er so erschöpft war, dass er, als er dann die Brüder von Rom gesehen hat, dankte er Gott und fasste Mut. So einen Satz überliest man schnell. Der Paulus war absolut am Ende seiner Kräfte. Und auch geistlich, das war ein absolutes Stretching von Paulus. Ja, und jetzt war er in Rom und er war gekettet an diesen Soldaten, hatte sich das nicht so vorgestellt. Und er merkt plötzlich, jetzt bin ich dort und jetzt habe ich Kontakt mit diesen Elitetruppen dort und das Evangelium geht weiter und sagt, okay, genau, das ist das Leben von Paulus und es ist auch unser Leben. Ich habe euch gefragt, mit welchen Einschränkungen kämpft ihr? Auf wen seid ihr eifersüchtig? Auf was seid ihr bedacht? Auf was bin ich bedacht? Das ist doch die Frage, wenn ich mich unter diesen Text stelle und in diesen Text eintauche. Paulus sagt, 4 Vers 13, ich vermag alles,
alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das sagt er schon am Anfang. Ich bin nicht überzeugt, dass ich die Kraft haben werde, bis zum Tag Christi weiterzugehen, sondern er sagt, ich bin überzeugt, dass der Gott, der mich gerufen hat, mich, Paulus, den ersten der Sünder, und ich bin auch überzeugt, dass er euch Philippa oder euch in Villingen oder euch in Zürich bis zum Schluss begleiten wird in diesem Prozess. Und er hat alles dafür gegeben, Christus. Und er sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn du mich fragen würdest, Sergej, worum geht es in diesem Philipperbrief? Es geht darum, dass Christus mein Leben ist. Das ist das Thema des Philipperbriefes. Und wenn er mein Leben ist, dann erst kann ich richtig sagen, freut euch in dem Herrn. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kein billiges, aufgesetztes Lächeln, das man von Christen erwartet, sondern das ist was, was von innen, inside out kommt. Und das wünsche ich euch so sehr. Ich wünsche es euch, wenn ihr Single seid. Die Kultur sagt was völlig anderes. Wenn du Single bist, bist du ein Mensch zweiter Klasse. Du musst sofort auf dich schauen, eben das Deine suchen. Sofort, möglichst heute Abend noch in den Ausgang gehen, in die Stadt hinein. Da gibt es viele Angebote. Ich wünsche es euch, wenn ihr in einer Familie seid, wo ihr, wie ich dachte, ich war erst, als ich so viele Kinder hatte, plötzlich gemerkt, was für ein Krüppel ich bin. Ganz ehrlich. Zwischenmenschlicher Krüppel Haniel hat sich erst gezeigt, als ich ein paar Kinder hatte. Ich war entsetzt über mich. Ja, und da stand ich in diesen Fesseln der Familie und sage, ich möchte durch Christus, der mich stark macht, Tag für Tag wachsen. Darum sage ich immer, wenn ich über Familie was sage, ich bin Kampfgenosse. Ich stehe nicht darüber, ich stehe darunter. Ich bin in einer Phase, wo extrem viel Geduld, extrem viel Ausharren gefragt ist. Und viele mich nicht verstehen, früher nicht verstanden haben, heute und ich befürchte auch morgen nicht. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass der Haniel verändert wird durch Jesus in dieser Familie, der in verschiedener Hinsicht wirklich dringenden Schliff braucht, nach wie vor, auch in den nächsten Jahren. Auch wenn du vielleicht arbeitsmäßig an einem Punkt stehst, wo du sagst, was soll ich noch machen? Ich habe gerade mit deinem Mann gesprochen. Soll ich noch mal etwas Neues anfangen? Soll ich noch mal einen ganz neuen Beruf lernen? Ja, genau, das ist unsere Zeit. Schau auf dich. Schau, ob du noch mal etwas machen willst. Sich ständig neu zu erfinden. Fluide Identität. Vom einen zum anderen. Besonders um die 40 herum haben sehr viele Krise. Ich hatte viele Führungskräfte um die 40 im Moment. Ja, als Christ sage ich ganz klar, ja, es kommt nochmals eine neue Zeit ab 40. Es ist die zweite Lebenshälfte und sie wird um vieles nochmals anspruchsvoller. Und wenn du darin steckst und beruflich dich fragst, beginne es mit den Augen zu sehen des Philipperbriefes. Christus hat dich in seiner Schule. Er wird dich zum Ziel bringen. Und vielleicht ist es nicht erst dann, wenn du den neuen Job hast, sondern schon jetzt, heute und morgen, wenn du darum ringst, dass du mit ihm diese Freude erleben kannst, die Paulus sagte. Paulus sagt bereits im ersten Kapitel, ohne dass er um seine Freilassung wusste, ich will mich freuen und ich will mich auch noch weiter freuen. Sagt er im ersten Kapitel. Und diese Freude wünsche ich euch. Ich wünsche euch nicht eine Freude, die abhängig ist, dass ihr endlich den Partner findet, dass ihr endlich einen neuen Beruf habt, dass ihr endlich in der Familie Escape machen könnt, raus. Nein, ich wünsche euch eine Freude, die nicht davon abhängig ist, sondern die davon abhängig ist, dass ihr in Christus wächst. Und dann sind wir wirklich auch dort, wo der Philipperbrief und überhaupt alle Paulusbriefe sagen, das ist ja die Erziehung. Und es tut uns so Not, diese Botschaft im Westen zu hören. Genau dann, wenn die Gaspreise steigen oder wenn die Inflation raufgeht. Es kann uns alles im Nu entzogen werden. Aber ich möchte gerne an diesen Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und es ist so wunderbar, in Kapitel 2, Vers 12, sagt Paulus, das ist ein sehr berühmter Vers, und der gewinnt auch nochmals eine ganz andere Dynamik, wenn wir den Kontext, den Zusammenhang des Philipperbriefes besser verstehen. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Klammer auf, die Korinther waren da ganz anders, Klammer zu, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wie bitteschön?
Was sollen wir da verwirklichen, unsere Rettung? Ja, lest noch Vers 13 dazu. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen verwirkt nach seinem Wohlgefallen. Wie wir in Kapitel 1, Vers 11 gesehen haben, das sind Früchte gewirkt durch Christus. Wir können sagen, wer verstanden hat, dass Gott das in uns wirkt und dass er über alle Kraft verfügt, der kann sich ihm ganz hingeben. Und ich wünsche uns, dass wir Christen sein mögen, die an das Ende denken, die eben von dieser wahren Freude nachjagen. Paulus redet ja davon, dass er das andere hinter sich lässt und dann jagt. Aber jagen kannst du erst, wenn du weißt, dass das andere das Bessere ist. Vorher wirst du noch links und rechts schauen, nochmal zurückkehren und sagen, aber ist das doch noch nicht besser? Ich frage dich, wo stehst du? Wo stehen wir als Gemeinden? Ich wünsche es uns, dass wir von Christus lernen und in dieser Gesinnung wachsen. Und vielleicht können wir nachher jetzt auch noch dafür beten, dass das mit uns auch geschieht. Durch diese Woche und darüber hinaus, auch dann, wenn wir wieder vielleicht allein sind, zurück sind, dort, wo wir arbeiten, wo es auch unangenehm ist. Gerade dort, dass wir am Schluss sagen können, ich will mich freuen und ich will mich auch noch weiter freuen in Christus. Denn alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen.